ARD. Talk mit Tees.
Ach, hallo Herr Lichter, sind Sie der Horst? Ich sage, ja, da bin ich.
Als ich in die Lehre kam, da war hier, jetzt bin ich frei. Erst Haare wachsen lassen, sah scheiße aus. Und dann wirft sie mir vor, da sagt sie, was du da machst, ist nicht gut. Ich sage, was ist daran bitteschön nicht gut? Da sagt sie, ist ganz einfach. Du gibst den Menschen jetzt das Gefühl, dass du mehr als ein loses Gespräch möchtest. Deutschland ist ja berühmt und berüchtigt dafür, dass wir das Land der Menschen sind, die am meisten maulen und meckern. Weißt du, du triffst jemanden, seit ihr nach zwei Minuten, du fragst jedes der Jud, ja, ja, aber du auch, ja, dem Himmel, hast du gehört und das Politik und dieses und jenes und welches. Nur wer liebt, nur der kann auch hassen. Und wenn dich jemand hasst, der dich mal geliebt hat, oh Gott, das ist eine Urgewalt.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und die dankbarsten Gesprächspartner sind doch eigentlich Frohnaturen mit Tiefgang. So wie mein Gast in dieser Folge. Das ist Horst Lichter, gelernter Koch, dann Fernsehkoch, mittlerweile Moderator einer auch bei jüngeren Zuschauern extrem erfolgreichen Sendung Bares für Rares. Er hat auch wieder ein Buch geschrieben, Zeit für Freundschaft heißt das, und darin philosophiert er darüber, was eine gute Freundschaft ausmacht und blickt auch auf die Freunde in seinem eigenen Leben. Das ist sehr unterhaltsam und auch nachdenklich. Wir haben uns in Hamburg getroffen und einige werfen ihm ja manchmal vor, er sei zu glatt und einfach zu freundlich. Wer ihn aber trifft, der merkt, dass er einfach extrem authentisch ist und ein wirklicher Menschenfreund. Und wenn wir so über Freundschaft sprechen, dann wette ich, ihr werdet nach diesem Gespräch euch eure eigenen Gedanken machen und vielleicht den einen oder anderen Freund oder Freundin in einem anderen Licht sehen. Oder vielleicht auch feststellen, das ist vielleicht gar kein richtiger Freund. Horst Lichter hat auf jeden Fall extrem offen erzählt. Er hat auch über die Kritik seiner Frau an ihm gesprochen. Du gibst den Menschen viel zu schnell das Gefühl, sie sind Freunde von dir. Und duzt er wirklich jeden? Es war auf jeden Fall spannend und unterhaltsam und herzerwärmend, mit ihm zu sprechen, der ja schon so einiges im Leben mitbekommen hat. Mit 28 hat er einen Gehirnschlag erlitten, war linksseitig gelähmt, sprachbehindert, hat dann zwei Jahre später einen zweiten Gehirnschlag mit Herzinfarkt bekommen. Ach ja, und wir klären auch die Frage, können Eltern Freunde sein oder Tiere? Über all das sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR 3.
Horst Lichter ist da.
Ja.
Guten Tag.
Wunderschönen guten Tag oder guten Morgen.
So, was jetzt ein richtig schräger Dreh wäre, wenn wir uns jetzt siezen würden, 60 Minuten, ne?
Ja, das kriege ich auch nicht über die Lippen. Also ich schaffe das vielleicht zwei, drei Sätze, spätestens dann rutscht mir das Du raus und dann, Christian, ja, ist es vorbei.
Bei mir ist es ja ähnlich.
Also, ehrlich?
Ja, ja, ja. Wahrscheinlich auch, weil ich mich dann ganz gerne so an den Engländern orientiere. Aber ja, man merkt es ja. Also manchmal sieht man ja auch, also man spürt es ja automatisch. Ich weiß es bei meinen Gästen.
Stimmt.
Außer bei dir.
Danke.
Weiß ich es aber auch erst in dem Moment, wo wir uns begegnen.
Ja.
In dem Moment fällt die Entscheidung.
Das ist bei mir tatsächlich auch so. Bei Bares für Rares frage ich ja generell, bevor die Kamera losgeht, die Herrschaften, ob ich sie duze. Und dann sind die ganz schockiert, wenn ich dann danach frage. Ja, Horst, ja, ja, das ist doch so. Ich sage, nein, nein, ich frage immer vorher. Aber es gibt Menschen, ganz selten, die ich sieze, ohne drüber nachzudenken und dann durchgängig.
Ja, ne?
Das ist so eine, ich weiß nicht, Sympathie oder Wellenlänge, keine Ahnung. Also das habe ich schon mal.
Bei mir ist es erstmal, wenn jemand älter ist als ich, also auch erkennbar älter ist als ich, und wenn es eine Frau ist sowieso, dann bin ich erstmal beim Sie, es sei denn, es hat was Vertrautes gleich. Ne? Dann,
ja.
Aber man muss, die Bruchteil einer Sekunde muss man
entscheiden. Ja, schade. Die hören uns ja alle, nur die können dich ja nicht sehen. So, und jetzt, das ist ja keine Schleimerei, aber du hast so lustige und fröhliche, ehrliche Äugelchen. Ja, da gucke ich als erstes drauf. Ja? Gibt ja Leute, die gucken jetzt auf Figur oder auf Frisur oder sonst irgendwas. Ja. Aber das gibt schon so das Gefühl, du bist in guten Händen.
Gut.
So.
Ich kann dich bestätigen, das ist auch so.
Gut.
Mach dir keine Sorgen.
Ich habe mich schon gewundert, warum die Türen alle abschließen.
Man war ja schon ganz enttäuscht, dass du zu Fuß hier angekommen bist.
Ja.
Denn unten die Pförtner waren gespannt, mit was für einem Gefährt du ankommst.
Das war tatsächlich, jetzt fällt es mir auf, wirklich war, als wir ankamen, dann gucken und sagten, ja, wir haben sie mit dem Auto erwartet.
Oder?
Ich sage ja, Wir wollten zu Fuß kommen. Nein, das tue ich ja schon mal ganz gerne. Vor allen Dingen jetzt, seitdem wir am Land wohnen, muss ich sagen, mache ich ja Schritte ohne Ende. Ich habe eben noch erzählt, jetzt im Herbst, weißt du, Laub, das ist ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass Bäume so viel Laub haben. Ne?
Mhm.
Das ist ja pervers. Ich habe am Sonntag Laub reingefahren. Kein Witz, da habe ich 14 Kilometer geschafft. 14 Kilometer.
Oh, das ist aber...
Ja, mit dem Schrittzähler.
Ach, das ist aber sehr viel.
Ja.
Ich würde mal den Schrittzähler überprüfen.
Der ist im Handy.
Ob der nicht so. Ja, man kann das ja trotzdem einstellen.
Ach so, ja,
dass, dass du nicht so kleine Trippelschritte eingezählt hast, weißt du?
Also hätte ich den im Pudel nicht umbinden sollen.
Ich habe gestern erst gehört, dass das ganze Laub, das jetzt auf den Boden fällt, dazu führt, dass die Erde sich etwas langsamer dreht.
Ach.
Das ist minimal. Aber es ist physikalisch, es ist erwiesen. Offensichtlich ist es was anderes, als wenn es da so an den Ästen hin und her schwingt. Aber wenn es so auf dem Boden liegt, massiv, angeblich führt es dazu, also wissenschaftlich gesehen, wir merken nichts davon.
Ja, aber dann kann ich nur sagen, bei uns zu Hause dreht sich ja die Welt sehr langsam jetzt. Weil wir haben Laub ohne Ende.
Und aus deinem Buch Zeit für Freundschaft weiß ich ja auch, dass du eigentlich der Einzige warst bei euch, der das Laub von der Straße weggeholt hat.
Ja, da, wo wir euch, vorher mal gewohnt haben.
Da, wo die reichen Ärsche wohnen, oder?
Ja, ja, das hat mich so tief schockiert. Wir sind ja, also wir haben ja lange was gesucht, als wir Baden-Württemberg verlassen haben. Nicht, weil wir da unbedingt weg wollten. Wir haben dieses Haus schon gemacht für den Rest vom Leben. Mhm. Und wir haben da so tolle Menschen, auch nach wie vor.
Ja. In welchem Ort habt ihr nochmal gewohnt?
In Badenweiler.
Ach, das war in Badenweiler, richtig direkt.
Badewieler, sagen die.
Badewieler.
Ne? Ja, ist zwischen Freiburg und Basel und traumhaft schön. Also ich liebe es nach wie vor heiß und innig, die ganze Region. Sondern wir sind ja weggezogen, weil ich fast 6 Jahre lang im Jahr im Schnitt 200, 220 Nächte im Hotel war. Das heißt, meine Frau war da allein und da gab es halt die Entscheidung, entweder ich höre auf im Fernsehen, wir bleiben da. Oder wenn ich weitermache, müssen wir was ändern, dann müssen wir wieder zurück ins Rheinland.
Mhm.
Und dann haben wir gesucht.
Weil du dann näher an deinen Fernsehjob dran bist, ne? Deswegen.
Ja, weil wir wollten ja auch mal wieder ein Familienleben haben. Ne? Ja. So. Und haben einen Zirkel genommen, haben gesagt, da drehe ich 50 Kilometer im Umkreis und da suchen wir. Naja, und wir haben überall gesucht und was soll ich jetzt über Immobilien erzählen, das weiß jeder. Schwachsinnig teuer, grauenhaft. Naja, da war viel, viel. Na, und dann haben wir das da entdeckt und dachten, ach, guck mal da. Das ist aber nett. Das war wie ein schönes Dörfchen, ja, und tolle Häuser und schöne Bäume und alles nett. Und da dachtest du, ja, da bist du auch sicher, da fühlt man sich auch wohl. Naja, aber wie das so ist, unter jedem Dach ein Ach. Und so gibt es in jedem Dorf auch ein paar, auf die alle verzichten könnten. Und davon gab es da ein paar mehr. Aber es gab auch sehr nette Leute. Aber es war wirklich so, obwohl das eine Privatstraße war, machte einfach niemand irgendwas weg. Ich wusste am Anfang nicht, dass wir die... dass eine Privatstraße ist, ehrlich nicht. Und da habe ich bei der Gemeinde angerufen, ich sage, warum hört der Wagen da, der Kehrwagen, so 100 Meter vorher auf? Ich sage, ja, weil das die Straße von den Anwohnern ist, das müssen die machen.
Ja, und das steht da aber nicht, Privatstraße?
Nein.
Okay.
Ja, und dann, meine Frau und ich, wir sind beide gleich irre, dann haben wir angefangen, die Straßen sauber zu machen. Ja? Ist ja für uns. Weißt du, das finde ich ja sowieso wichtig, das ist ja wie bei allem im Leben. Deutschland ist ja berühmt und berüchtigt dafür, dass wir das Land der Menschen sind, die am meisten maulen und meckern.
Komischerweise, oder?
Ja, über alles. Über alles. Weißt du, du triffst jemanden nach 2 Minuten, du fragst, hey, das ist der Jude. Ja, ja, aber du, ach, Jörte Memel, hast du gehört und das Politik und dieses und jenes und welches. Du bist ja nur am Motzen.
Weil es uns so gut ging, glaube ich.
Ja.
Das ist der Grund.
Danke, genau.
Oder? Es ist, weil wir uns ging es besser eigentlich als allen anderen, außer vielleicht in Skandinavien.
Ja.
Oder?
Ja, die sind glücklicher, die haben mehr Land.
Mhm.
Ne? So, und da habe ich immer gesagt, okay, man darf ja ruhig mal schimpfen, gar keine Frage. Aber womit fängt es denn an, sich zu ändern, indem man was tut? Und einer muss ja anfangen. Das ist genauso, wie ich immer als erster grüße, freundlich bin, lächle. Mhm. Gib das, was du gerne hättest. So, und ich kann nicht maulen darüber, wenn eine Straße dreckig ist und ich reg mich drüber auf. Was kann ich machen? Ich kann schimpfen, ich kann maulen, ich kann mich mit ein paar Nachbarn zusammentun und noch lauter schreien, ich kann die Behörde anrufen, ich kann die Politik schuldig machen. Ich könnte aber auch hingehen, mit einem Besen und einer Schaufel schon mal ein Stück sauber zu machen. Vielleicht ist es ja sogar ansteckend, weil früher im Dorf, da wo ich groß wurde, mittlerweile sage ich ja sogar tatsächlich lieber Spießbürger als Fiesbürger.
Okay, ja.
Bei uns war es im Dorf so, samstags wurde die Straße sauber gemacht. Vor jedem Haus hat jeder seine Straße sauber gemacht.
Wie in Baden-Württemberg
fast. Ja, genau. Schon, ne? Also. Da wurde Laubweg, da wurde alles picobello gemacht, wenn die Leute zur Kirche gingen, damit keiner schimpfen konnte. Guck mal, wie es bei dem aussieht. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das. Ich mag das.
Die Nachbarn haben jetzt aus dem Fenster geguckt und haben gesagt, du Brigitte, der Horst hat keinen Job beim Fernsehen mehr. Wenn du wissen willst, was die Nachbarn gesagt haben. Dann.
Ja, ja. Die ja, also ich habe aber auch jetzt, da tatsächlich viele da vorbeifahren, das ist ja jetzt tatsächlich ein Feldweg, an dem wir wohnen. Eigentlich nur für Anwohner, aber da fahren jetzt sehr viele vorbei, seitdem wir da wohnen. Und die sehen dann auch immer, wenn ich draußen am Arbeiten bin, mit meinem schönen grünen Anzug. Und dann halten sie auch schon mal an und sagen, ach Lichter, nee, also, dass sie das selber machen. Ne? Mhm. Sag ich immer, ja du, ich habe mit dem Besen gesprochen, ich, also gut, der bewegt sich nicht. Ich sage, ich muss am Stiel hängen. Ne?
Oh, ja. Du hast geschrieben und philosophierst ganz viel über Freundschaft in diesen Tagen.
Ja.
Hast dir viele Gedanken gemacht, was macht jetzt eigentlich Freundschaft aus? Es ist ein großes Thema. Manche sind ja auch sehr pikiert bei diesem Thema,
ja,
weil sie sich schlecht behandelt fühlen. Gehen wir doch mal mitten rein und fragen mal, was macht eine Freundschaft aus? Eine These, und die finde ich ja auch wirklich wunderschön, ist eine wahre Freundschaft. Und das fällt manchen wirklich schwer. Was sage ich jetzt? Wie geht der Satz weiter? Was glaubst du?
Die rechnet nie auf und fordert nie.
Genau. Eine wahre Freundschaft verlangt nichts.
Genau.
Ich glaube, jetzt werden ganz viele aufhören.
Ja.
Denn du kennst das Gegenteil.
Ja, klar.
Wie zum Beispiel bei dir?
Ja, es gibt ganz viele Menschen, die dann sagen, ach, hast du nicht mehr nötig anzurufen oder wenn du da mal anrufst. Tja, ach, der feine Herr meldet sich nochmal. Hast du mal wieder Zeit gefunden zwischen all deinen Auftritten und. Sind wir jetzt wieder was wert und sofort Vorwürfe. Und schon sind wir wieder bei diesem Scheißgefühl, ja, was die Leute haben. Wahre Freunde ist für mich ja, das ist ein Gefühl.
Ja.
Weißt du, wenn ich jemand sehe und den mag, mich ja hingezogen. Das heißt, das ist erstmal diese Grundsympathie. Und da habe ich immer das Gefühl, ich muss denjenigen auch in den Arm nehmen. Ist ja heute auch noch ganz gefährlich, ja. Also uiuiui. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Ich habe immer das Gefühl, okay, ich gebe meinem Freund nicht so die Hand.
Ja,
ja, den würde ich eher umarmen wollen.
Ja.
Und das ist einfach ein tiefes Gefühl. Da fing es ja an. Am Anfang dachte ich ja wirklich, es wäre ein einfaches Thema. Ganz ehrlich, ich habe am Anfang, ach, da kannst du so nette Anekdoten schreiben. Das wird ein Buch, wo die Leute lachen, im Zug zwei Kapitel lesen und alle wundern sich, warum die lachen. Bis ich dann mal anfing, mich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und dann wurde es halt schwer. Dann tauchten immer mehr und mehr Fragen auf. Und dann sagt, okay, jetzt habe ich so einen Riesenberg Fragen, wo fange ich denn überhaupt an? Und habe angefangen mit der ersten Frage, möchte ich mich als Freund haben?
Na, idealerweise sollten wir alle sagen, ja, das ist die sogenannte Selbstliebe,
ja,
die wir alle brauchen, ne? Auch verbunden mit einem Selbstwert.
Mhm.
Außerdem sollen wir uns ja so benehmen, wie wir es auch von anderen erwarten. Eigentlich ist die Antwort ja. Und du bist auch am Ende
jetzt
zumindest
wir,
darauf gekommen.
Ja, jetzt sind wir beide natürlich, ich bin jetzt mal frech, fast eine Generation, würde ich fast denken. Ne? Also
ja,
so.
Ich bin vielleicht 3 Jahre älter als du.
Na, hör auf.
Nicht ganz. Ja. Ich glaube, vielleicht 3 Jahre jünger.
Ja, wollte ich sagen. Also optisch muss ich jünger sein.
Aber auch nur 3 Jahre jünger.
Ja, 3 Jahre jünger. Ja, dann sind wir fast die gleiche Zeit groß geworden.
Ich bin geboren einem Tag, an dem du mal aus dem Krankenhaus entlassen wurdest. Aber es war wahrscheinlich nicht der gleiche Tag. Ich bin geboren am 24.12.
Ach, was ein scheiß Geburtstag.
Entschuldigung. Nee, ich kenne das ja gar nicht anders.
Ja.
Alles gut. Aber ich kenne das ja. Wurde auch nie benachteiligt. Okay, gut. Aber mein Jahr ist 66.
Ja.
Und der Tag, an dem du mal nach einem Trampolin-Unglück, du hast mir gerade eben schon, bevor wir angefangen haben, hast mir davon erzählt. Das war aber nach 66. Das war in den 70ern irgendwann.
Ja, genau.
Ne?
Naja,
okay,
gut. Das war eine andere Sache.
Ja.
Nee, aber wir sind ja noch anders erzogen worden. Da waren die Werte noch irgendwie. Das ist zum Beispiel so, wo ich mich heute immer wieder frage, wobei ich das momentan auch durch dieses Buch extremst überdenke und mich selber immer wieder in Frage stelle. Unser Wertesystem, in dem wir groß wurden, war ein anderes. Aber die Welt war auch anders. 1970 gab es auf der ganzen Erde nur 3 Milliarden Menschen.
Ich dachte, du sagst jetzt nur 3 Fernsehsender.
Auch das.
Auch das. In Deutschland.
Heute haben wir 8 Milliarden.
Ja. Fernsehsender auch.
Ungefähr. Ja, mit noch mehr Werbung. Wenn ich aber überlege, wie war damals so alles möglich und wie ist es heute? Aber ich habe dann irgendwann in Frage gestellt, meine Meinung zu dem, was heute alles so vielleicht für uns komisch erscheint. Alles, was wir gemacht haben, erschien unseren Eltern auch als sehr komisch. Mhm. Und das war schon in den ganzen Jahrhunderten davor wohl auch immer so, dass man denkt, die Kinder, die kriegen das nie auf der Reihe. Die machen so viel Scheiß. Nee, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, es gab bei uns zum Beispiel die Zeit, wo wir alle mit dem Parker rumgerannt sind. Das sah so scheiße aus.
Bundeswehr-Parker.
Ja, wir hatten die Zeit, wo wir mit zerrissenen Jeans rumgerannt sind. Fanden wir irre. Dann gab es die Popper, dann habe ich alles durchprobiert.
Du warst mal Popper?
Ja, aber nur 2 Monate. Einmal so ein Scheitel so. Dann war ich auf einmal Fukuhila, da hatte ich so vorne kurz, hinten lang. Dann hatte ich sogar mal Mini-Play, weil ich mal lockige Haare haben wollte. Ich habe alles durchgemacht.
Aber wie kommt es, dass du alles durchgemacht hast? Warum hast du das gemacht und ich nicht?
Vielleicht hast du dich früher gefunden.
Nee, mein Problem war, ich hatte Segelohren, die 90 Grad abstanden.
Oh,
und
Scheiße.
Ich brauchte immer die Haare über den Ohren. Wahrscheinlich ist ja das der Grund. Aber keiner meiner Freunde hat auch diese ganzen Phasen mitgemacht. Du hast es mitgemacht.
Weil ich auch früher in der Lehre war.
Ja.
Ne, so, und dann musste ich ja ausprobieren. Ich hatte ja wenig frei mit den anderen Kiddies zusammen. In der Schule zum Beispiel, bis zu meinem 14. Lebensjahr, hatte ich die Haare immer ganz kurz wie jetzt. Weil meine Eltern haben immer gesagt, du, also ein Junge, der hat Mäcki, und Vater hat mir immer gerne über den Kopf gestreichelt. Aha. Und als ich in die Lehre kam, da war hier, jetzt bin ich frei. Erst Haare wachsen lassen, sah scheiße aus. Dann habe ich natürlich gesagt, okay, wo sie lang waren, jetzt machst du mal hier einen Seitenscheitel. Ein Auge zu, war auch kacke, konnte auch nicht sehen, mit dem Moped fahren. Dann kamen die Locken rein, war alles, ich habe alles in kürzester Zeit durchgemacht. War grauenhaft, aber hat auch Spaß gemacht.
Könntest du oben die Haare noch wachsen lassen jetzt?
Ja, ja.
Also du könntest oben richtig voll sein,
ich
wenn du wolltest.
Ich könnte richtig viele Haare haben, ja.
Wie krass. Und Bart?
Ich schneide die einmal die Woche, ist kein Witz.
Ja. Darf deine Frau einmal rüber rasieren?
Nee, mittlerweile gehe ich wegen dem Bart zum Barbier. Die Haare selber oben habe ich mir Jahrzehnte selber geschnitten. Aber den Bart, der macht ein Barbier, der muss gepflegt aussehen.
Du hast nämlich auch geschrieben in dem Buch, hab mich dann das ein oder andere Mal mit dem Moped auf den Bart gelegt.
Ja.
Formulierung von dir. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, dann hat er wirklich auch in ganz frühen Jahren schon einen extravaganten Bart.
Es gibt noch ein Foto von mir für den ersten Führerschein mit 16. Passfoto. Da habe ich schon Bart. Vollbart.
Mhm.
Mit 19 kam der Schnurrbart hoch. Also habe ich ihn gezwirbelt. Und dann hatte ich Vollbart, boah, wie lange? Kurz bevor ich anfing mit dem Fernsehen, so richtig, ich sag mal, bis vor 25 Jahren, 24, hatte ich Vollbart. Und dann wurde er immer kürzer, bis zum 3-Tage-Bart, das sah aber ungepflegt aus. Und dann war er ab. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen will ich nicht mehr. Und dann jetzt vor einem Jahr, anderthalb, habe ich gedacht, ach komm, hast mal keine Lust zu rasieren. Und da der die schicke Färbung bekam, habe ich gesagt, ja, probierst du mal. Und mit einem Barbier, jetzt finde ich das gut.
Aber damals mit 19 schon gezwirbelt.
Ja.
Damit warst du ja der Einzige, oder?
Ich war der Einzige.
Okay, ja. Ich kann mir das wahnsinnig nicht vorstellen. Ich glaube, ich wollte eher nicht auffallen. Wolltest du auffallen?
Ja, das war natürlich die Phase mit dem Bodybuilding. Da muss man dabei sagen. Ich habe ja mit 19, also muss man so erzählen. Ich habe ja erst den Koch gelernt, dann habe ich einige Jahre im Beruf gearbeitet, dann habe ich geheiratet, dann habe ich gesagt, komm, Feierabend, jetzt gehe ich in die Fabrik. Entweder Mensch oder Koch, so habe ich es damals wirklich formuliert.
Und da bist du erst 21 zu diesem Zeitpunkt?
Ja, genau,
ungefähr?
Bin dann in die Fabrik. In der Fabrik hat man nicht mehr so exzessiv körperlich gearbeitet wie als Koch. Als Koch war ich jeden Tag 14 Stunden Minimum auf die Beine, rennen, rasen, machen, tun, essen nur, was der Beste für die Gäste, für uns die Reste und aber auch gut, ja. Da warst du dünn. So, und dann auf einmal in der Fabrik, Nachtschicht, da sitzt du viel, da isst du viel, Spätschicht, da sitzt du viel, da isst du viel. Auf einmal hatte ich einen kleinen Ranzen und da fiel mir wieder meine Trampolinzeit ein, aber das will ich nicht und dann bin ich in Sport gekommen. So, und dann fing Bodybuilding an und da hatte jeder sein Idol. Ja, und ich hatte ein Idol, das war ganz witzig, weil ich immer schon die alten Dinge mochte. Hatte ich immer nur vor Augen dieses Bild mit dem Gewichtheber vom Jahrmarkt, mit dem Ringelanzug, Eisenkugeln, der hatte so einen Schnurrbart.
Und der hat ihn, und das Bild kennen wir alle, auch heute noch.
Und deswegen habe ich den Schnurrbart. Das war ja Jahrzehnte vom Fernsehen, da wusste ich ja noch nicht mal, dass man da jemals reinkommen könnte.
Wenn du jemand anderen siehst, ja, der einen ähnlichen Schnurrbart hat wie du, fühlst du dich sofort hingezogen zu dieser Person, selbst wenn er fiese Augen hat?
Ich sage ihm auf jeden Fall Respekt. Also allein dieses Wort, weißt du, dass ich ihn angucke und sage Respekt, Kollege.
Respekt. Ja, ja. Wann hast du das letzte Mal gesagt zu jemandem? Respekt.
So spaßig ist gar nicht lange her, vor 2 Tagen.
Okay, ja, ja. Was war's?
Da hat auch jemand auf der Straße angehalten bei mir. Ich war draußen wieder am Wühlen, am Machen, am Tun. Und er setzt das Auto und hat meine Schubkarre auf Seite gesetzt. Ich sage, Respekt, das finde ich aber jetzt mal sehr nett von Ihnen. Andere hätten sie ins Auto gesetzt und gehupt. Mhm. Er hat angehalten, ausgestiegen, hat die Schubkarre auf Seite geschoben.
Ne? Ja. Hat er dich erkannt gleich?
Ja, und ja, die kennen mich ja mittlerweile.
Also das war ein Nachbar ohnehin, ja, ja, den du die ganze Zeit kennst. Okay. Ja. So, Thema Freundschaft. Fand ich ja auch ganz interessant. Ein wissenschaftlicher Fakt, den du ja auch zitiert hast, dass von 10 Freunden, die du hast, nur ungefähr 5 das Gleiche andersrum sagen würden, ja, er ist mein Freund. Dass wir uns eigentlich gar nicht einig sind über diese Definition. Was ist ein Freund? Ist interessant, oder? Ich finde die Zahl total hoch.
Ja, und ich glaube, ich befürchte, die ist noch höher. Weil wir fühlen uns relativ, also ich zumindest, ich fühle mich relativ schnell zu jemand wirklich hingezogen, investiere auch viel. Also an Gefühlen, an Offenheit, nicht immer unbedingt an Zeit, weil das ist immer so ein Problem mit der Einteilung. Aber dass ich immer sehr viel reinlege und bin mir ganz sicher, das ist ein Freund. Und dann kommen halt immer wieder Momente auf, wo du mit Dritten, Vierten sprichst. Und du sagst, ja, das ist ein Freund von mir. Ach, der hat gesagt, ihr kennt euch. Ja. Weißt du? Und da wirst du schon das erste Mal hellhörig, wo du denkst, ah ja, wir kennen uns. Stimmt. Stimmt ja. Wir kennen uns ja nur.
Richtig. Bekannter oder Freund?
Freundeskreis.
Diese Grenze ist wirklich fließend.
Ja, aber es ist ein Freundeskreis. Das sind Menschen, mit denen man sich versteht. Mhm. Und deswegen kam ich auch irgendwann auf den Punkt, dass ich sage, es gibt auch Freunde auf Zeit. Wenn die Lebensumstände identisch sind, dann kann man, Entschuldigung, auch Freunde auf Zeit haben. Es ist ein unfassbar schwieriges Thema.
Ja. Deine Sache ist ja immer gewesen auch, dass dich Fremde sehr schnell als Freund wahrgenommen haben.
Ja.
Daraufhin hat dich deine Frau hingewiesen.
Ja, das ist
mit einem kritischen Unterton.
Ja, ziemlich heftig sogar. weil ich bin so, was weiß ich. Wir gehen zum Beispiel gemeinsam mit dem Hund spazieren sonntags morgens durch die Felder. Da ist eine Pferdekoppel, da drauf stehen 3 junge Damen, die sind mit ihren Pferden beschäftigt. Wir gehen da vorbei, ich rufe unseren Hund, Stella, komm her, die hören meine Stimme, gucken, sagen, ach, hallo Herr Lichter, sind Sie der Horst? Ich sage, ja, da bin ich. Dann gehe ich natürlich hin. Ich laufe nicht nur einfach weiter, weil die haben ja gerade mit mir ein Gespräch angefangen. Und dann erzähle ich mit denen über die Pferde und dieses, wo kommt er her, was macht er, was tut er. Und meine Frau steht so ein bisschen weiter weg und wird langsam ungeduldig.
Was du ignorierst.
Ja, so und irgendwann kommt sie mich dann aber holen, sagt, wir müssen noch weiter. Oder sie marschiert einfach weiter mit dem Hund. Dann renne ich hinterher. Und dann wirft sie mir vor, dann sagt sie, was du da machst, ist nicht gut. Ich sage, was ist daran bitte schön nicht gut? Da sagt sie, ist ganz einfach. Du gibst den Menschen jetzt das Gefühl, dass du mehr als ein loses Gespräch möchtest. Du öffnest dich denen, du erzählst mit denen Dinge, die man eigentlich erst erzählt, wenn man sich lange kennt. Wenn die dich das nächste Mal sehen, weiß ich ja, du wirst sie nicht erkennen. Ja, ist bei mir so. Ich kenne tausende und abertausende Menschen. Ich werde sie nicht erkennen. Dann enttäuschst du diese Menschen. Bleib doch höflich mit Distanz. Dadurch machst du dir selber ein Problem. Sie hat recht.
Aber hat sie wirklich recht? Denn das ist doch nicht dein Problem in der Sekunde.
Nee, ist das Problem der anderen.
Ja, eigentlich ist es ein Problem der anderen.
Ja, aber damit sind wir wieder bei einem Grundproblem von mir. Weil ich habe mal gesagt, und das, was ich mir am meisten wünschen würde in meinem Leben, ist unerfüllbar. Absolut unerfüllbar. Und zwar, dass ich nie wieder einen Menschen wehtue.
Okay.
Und das geht nicht.
Nein, das geht wirklich nicht.
Im ersten Moment wird jeder sagen, ja, Moment mal, halt, stopp, doch, geht doch. Nein, geht nicht. Es muss sich ja nur jemand in dich unsterblich verlieben, aber du bist in einer tollen Beziehung. Also musst du sie enttäuschen. Und dadurch wirst du ihr wehtun. Da kannst du nichts für, weil du hast ihr nicht die Gefühle gegeben. Aber man wird immer unbewusst irgendjemand wehtun. Und ich möchte ja keinem wehtun. Deswegen bleibe ich auch im Großen und Ganzen dabei, dass ich sage, ich bleibe immer höflich, ich bleibe freundlich, versuche mich aber auch immer wieder daran zu erinnern, weil meine Frau meint es ja nicht böse mit mir. Ja, sondern im Gegenteil. Dass ich sage, okay, sie hat ja recht. Vielleicht sollte ich nur sagen, schöne Pferde haben sie. Ich muss übrigens weiter.
Ja, den Satz kannst du dir zurechtlegen dann.
Ja, ne?
Schöne haben sie.
Ja.
Also immer einsetzen, in jeder Situation.
Genau. Schönen Hund. Schöne Schuhe, die sind zum Laufen. Ich muss weiter.
Ja? Oh, es wird auf jeden Fall keine Freundschaft raus. Ja. Das ist klar, das muss auch jeder wissen. Und eine gute Freundschaft braucht Zeit.
Ja.
Und ich fand es ganz interessant, du hast sogar eine Stundenzahl definiert, was für eine gute Freundschaft und eine sehr gute, tiefe Freundschaft. Und eine gute Freundschaft hat, und ich hatte mich erst gefragt, bezieht sich die Zahl auf Stunden im Jahr oder auf Stunden im Leben bisher? Was war die Zahl für eine gute Freundschaft? Etwas über 100, 150 Stunden,
ja,
so, die man zusammen miteinander verbracht hat. Wie kommst du auf
aber
diese
im
Zahl?
Leben.
Im Leben, genau.
Im Leben.
Überhaupt 150 Stunden.
Ja, das haben amerikanische Wissenschaftler durch Umfragen und Ähnlichem rausgefunden. Und das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Darüber bin ich natürlich auf was anderes gekommen. Weil ich entschuldige mich auch oft damit, dass ich keine Zeit habe. Aber der nächste Satz mittlerweile ist immer ein anderer. Ich muss mich für mein Zeitmanagement entschuldigen. Weil wir haben alle. Jeder 24 Stunden pro Tag zur freien Verfügung. Es kommt aber darauf an, wie fülle ich sie? Wo setze ich meine Prioritäten? Was ist mir wichtig? Und somit könnte jeder sich die gleiche Anzahl an Stunden frei machen, wenn er wollte und möchte. Ja, das ist so.
Alles eine Sache der Prioritäten.
Ja, wir haben alle die gleiche Zeit, nur im Laufe des Lebens. Der eine geht ein bisschen früher, der andere wird später. Das ist eine andere Sache. Aber ein Tag hat immer die gleiche Anzahl an Stunden. So, jetzt bin ich aber immer schon jemand gewesen, wenn ich was mache, mache ich es richtig oder ich mache es gar nicht. Ich kann nicht irgend so ein halbes Ding machen. Ja, wenn ich mich jetzt mit Freunden treffe, dann würde ich nicht sagen, du, es kann mal so ein Aus-Versehen-Treffen stattfinden. Das ja. Ja, was weiß ich, man trifft sich beim Einkaufen und dann sagst du, oh, komm, trink mal noch eine Tasse Kaffee. Dann guckst du auf die Uhr, sagst du, eine gute Frau wartet, aber und dann guckst du 3 Stunden später wieder und sagst, oh, jetzt kriege ich aber Ärger. Das kann passieren. Aber normalerweise, wenn ich mir Zeit nehme für Freunde oder für egal was, dann ist die auch eingeplant. Dann darf die auch dauern.
Ja.
Dann will ich mir die aber auch nicht nehmen lassen. Dann musst du wieder was anderes leiden. Aber so ist er bei mir mit der Arbeit. Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Ich kann nicht so ein bisschen. In jeder Beziehung. Leider Gottes. Entweder rauche ich, dann rauche ich. Oder ich rauche nicht mehr, dann rauche ich auch nicht mehr.
Aber du rauchst nicht mehr.
Ich rauche nicht mehr.
Schon lange nicht mehr, ne?
Ja. So, und das tut auch ganz gut.
Ich bin sicher, das tut sehr gut sogar.
Ja, aber seit der Zeit schmeckt doch alles wieder besser. Auch gefährlich.
Die Geschmacksknospen,
ne,
haben sich wieder,
ja,
erholt.
Ja, genau.
Es gibt ja diese ganz interessante These, du bist der Durchschnitt, kennst du, von den 5 Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast.
Das kann ich jetzt nicht.
Das ist eine Theorie, die es seit vielen Jahren gibt. Und ich finde die super interessant, weil man erstmal sofort seine 5 Leute zusammensucht.
Ja.
Und ich finde, es macht auch Sinn. Und ein Argument ist, du übernimmst die Stimmung der anderen.
Ja.
Warum bist du der Durchschnitt aus diesen 5 Personen? Weil sie dich natürlich prägen, weil sie dich beeinflussen, weil du was an ihnen gut findest. Man spiegelt ja auch gerne. Ne?
Ja.
Also man übernimmt ja auch manchmal Dinge von Menschen, die man mag. Weißt du, was es bei dir ist? Was du übernommen hast von jemand anders?
Es gab Menschen, die haben mich mit Sätzen oder Taten wirklich geprägt. Ja, weil ich ja nie wieder aus dem Kopf rauskriege.
Wie?
Beste war ein Freund von mir, Eckes auch. Ich habe eigentlich lange Zeit immer nur viele Freunde gehabt, die einiges älter waren als ich. Weil ich die auch bewundert habe. Ja, weil ich wollte immer Menschen haben, von denen du aber lernen kannst.
Ja.
Ja, wenn ein erfahrener Mensch dir etwas sagt, lege ich dem mehr zugrunde, als wenn ein junger Student von mir aus mit Doktortitel frisch von der Uni kommt. Egal in welcher Phase des Lebens. Ja, ein Psychologe kann mir viel erzählen, meistens kriegen die ihr eigenes Leben auch nicht in den Griff. Aber jemand, der 65 Jahre Ehe hinter sich hat, wenn der mir erzählt, wie er seine Ehe mit seinem Partner durchlaufen hat, und der wird ehrlich sein, der wird dir sagen, da waren Berge, da waren Täler, da waren Tränentäler, da waren aber auch viel Lachen. Aber deswegen haben wir es geschafft. Ist besser, als wenn ein Psychologe mir sagt, ach ja, wenn die Zeit vorbei ist, müssen Sie sich trennen. Schützen Sie sich. Ja, kann auch wahr sein, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich die Ursprungsfrage vergessen.
Also wir waren auf jeden Fall bei den fünf Menschen.
Ach, bei den fünf Menschen.
Und du warst
Menschen,
bei, genau. Deinem, ja. Genau, bei dem Freund, und, den du auch bewundert hast.
Ja, genau. So, und ja. Eckes, ein großer Ecke. Geschäftsmann aus Köln. Der war sehr locker, sehr lustig, immer Weltklasse drauf und nonchalant und all so. Und wir waren verabredet bei ihm. Und ich komme dahin, 25 Minuten zu spät. Mache mir gar keinen Kopf drüber. Komme bei dem im Büro an, Sekretärin, ja, er wartet auf Sie. Ich klopfe, der sitzt hinterm Schreibtisch, ich gehe rein, ist Hallo Eckes. Der guckt gar nicht hoch. Ich denke, der hat mich nicht gehört, gehe näher dran. Ist Hallo Eckes, alles gut? Guckt er mich an, dann sagt er, Herr Lichter, setzen Sie sich bitte. Mhm. Da habe ich mich gesetzt, tot ernst. Sagt er, was Sie soeben getan haben, können Sie in Ihrem Leben nie wieder gut machen. Sie haben mir soeben 25 Minuten meines endlichen Lebens unwiederbringlich gestohlen. Es waren 25 Minuten, die ich nicht selbstbestimmt verbringen konnte, weil ich auf Sie gewartet habe. Machen Sie das nie wieder. Man stiehlt keinem Menschen die Zeit. Das war so tief, das ist bis heute so tief, dass ich egal wann, egal wo, immer zu früh bin, weil es ist meine selbstbestimmte Zeit. Man lässt keinen Menschen warten. Und gerade in der heutigen Zeit hat jeder ein Smartphone. Die geben mir schon 4-Jährige das Ding mit in den Kindergarten, falls was passiert. Ja. Es gibt keine Ausrede mehr. Ich war noch niemals zu spät auf der Arbeit. Aber viele meiner Kollegen kommen regelmäßig zu spät. Die hatten immer Stau. Ich war die gleiche Strecke.
Und was machst du dann? Wie reagierst du, wenn jemand zu spät kommt? Wenn jemand dich warten lässt?
Ich find's grauenhaft. Ich sag denen dann ja das Gleiche.
In der gleichen, sag ich mal, Härte auch?
Ja.
Wie damals Eckes?
Ja, weil ich finde es unmöglich. Ja. Man tut das nicht. Ja, wie wir beide. Wir sind heute Abend hier verabredet, also bin ich mit Sicherheit zu früh. Mhm. Warum? Mir ist das egal. Ich kann dann 5 Minuten, ich kann noch 10, ich kann noch 20 Minuten irgendwo meine Zeit bestimmt verbringen. Habe ich kein Problem mit. Aber wenn jemand wartet und er möchte ja auch Feierabend haben, das gehört auch zu einer Freundschaft dabei. Das ist nämlich Respekt nicht nur als Wort in Liedern, sondern dieses Wort Respekt vielleicht mal zerlegen und leben. Und nur wenn man es gibt, hat man eventuell einen Anspruch, es auch zurückzubekommen.
Von diesen 5 Menschen wüsstest du sofort die 3, die auf jeden Fall mit dabei sind?
Ja, ich glaube schon, ja.
Okay, und ich bin nicht sicher, ob der Ehepartner dazu zählt. Denn ich weiß nicht, der Ehepartner, also ich würde den Ehepartner eher ausklammern aus diesen 5 Menschen.
Jetzt sehen wir beide identisch. Ich habe immer gesagt, also der Ehepartner, also Liebe ist wieder was anderes wie Freundschaft. Ja, also das habe ich für mich. Ich erhebe keinen Anspruch, dass meine Thesen stimmen. Ja, aber die stimmen für meine Person und ich habe mit vielen Menschen gesprochen und denke mir, ich kann das so sagen, weil natürlich ist es schön, wenn man mit seinem Partner auch befreundet ist. Das will ich nicht bestreiten. Man kann mit seinem Partner wirklich befreundet sein. Ja. Mit dem Blödsinn machen, Spaß machen, alles Mögliche. Ja. Aber ein Freund ist immer noch was anderes wie Liebe.
Und mit dem kannst du eigentlich wirklich Dinge teilen, die eigentlich nicht für den Ehepartner bestimmt sind. Oder ist doch so?
Auch das.
Also auch das gibt es doch.
Ja. Ne? Und es gibt noch was ganz anderes, was noch viel böser ist. Das habe ich ganz bewusst eigentlich nicht ins Buch geschrieben. Nur wer liebt, also jemand richtig geliebt hat, von dem anderen alles, die tiefsten Gefühle, nur der kann auch hassen. Mhm. Und wenn dich jemand hasst, der dich mal geliebt hat, das ist, oh Gott, das ist eine Urgewalt. Unter Freunden, wenn man eine Freundschaft beendet, wird kein Hass da draus.
Mhm. Das stimmt.
Bei einer Liebe, die zerbricht, kann durch Enttäuschungen und Gefühle, die so unfassbar verletzt worden sind, auch Hass entstehen. Deswegen sind das zwei unterschiedliche Dinge.
Ja.
Deswegen ist auch die Liebe, die Partnerschaft, die Ehe eigentlich noch viel wichtiger, noch schwieriger zu handhaben, zu machen, zu tun. Die sollte man auch nicht zu leicht nehmen.
Ja, wobei irgendwann ist sie auch nicht mehr freiwillig, muss man auch sagen. Da ist sie einfach Institution geworden. Freunde treffen ist immer freiwillig.
Ist immer freiwillig,
oder? Ja,
aber guck mal, da sind wir schon wieder bei dem Ursprung von dem Wort Freund.
Ja.
Weil das hat mich natürlich auch interessiert. Wo kommt dieses Wort Freund her, Freundschaft?
Ja, wo kommt es her?
Der Ursprung war das Wort für Familie. Mhm. Da stammt es her. Früher gab es dieses Wort Familie nicht, sondern da war Freund, war Familie.
Freundeskreis.
Ja.
War so. Familienkreis.
Das war Familie. So. Ja. Und dann wurden daraus zwei verschiedene Dinge erst irgendwann.
Und ich denke heute manchmal, das ist jetzt ein bisschen ketzerischer Satz, ich denke manchmal, es ist wichtiger, Freunde zu haben als einen Partner.
Wow, das ist schwierig.
Ich weiß, müssen wir jetzt auch gar nicht aufmachen.
Nee, aber
Fiel mir nur so gerade ein.
Aber weißt du, jetzt sind wir genau da, was ich ja auch wollte, weil ich so faszinierend finde an dem Buch. Es gibt keinen, der nicht anfängt danach mit seinen Freunden, Bekannten drüber zu philosophieren und zu diskutieren. Und dann aber in jede Richtung. Das kann wahnsinnig witzig werden, lustig werden. Das kann aber auch sehr intensiv und heftig werden.
Und ich habe mich aber gefragt, warum muss man das überhaupt definieren? Was ist Freundschaft zum Beispiel? Was ist eine gute Freundschaft? Warum muss man das überhaupt definieren?
Man muss eigentlich im Leben gar nichts. Aber weil es so oft gebraucht wird, ist es ja inflationär geworden.
Ja.
So, und weil es so inflationär geworden ist, hat mich dieses Thema so fasziniert. Weil mit einer der Sachen am Anfang, die fand ich ja auch so heftig, deswegen wurde das noch intensiver für mich. Ich kam mal nach Hause abends vom Schreiben und da habe ich meiner Frau gesagt, ich sage, du, ich will meinen besten Freund nie kennenlernen. Da sagt sie, was? Ich sage, du, egal mit wem ich rede und du fragst, was macht ein Freund aus? Der ist für dich da, wenn du todkrank wirst. Der ist da, wenn du bankrott bist, wenn du tiefe psychologische Probleme hast. Der ist in allen schlechten, da zeigt sich, wer dein wahrer Freund ist. Ich sage, wenn der sich dann erst zeigt, möchte ich ihn nicht kennenlernen, weil ich möchte nicht das alles haben, um ihn kennenzulernen. Aber in der Zeit zeigt sich natürlich, das ist schon richtig, wer war nur Freundschaft mit dir verbandelt, möchte aber keine Probleme. Es gibt aber auch, und da muss man auch wieder höllisch aufpassen, es gibt aber auch so Menschen, die suchen ja regelrecht nach Menschen, denen es sehr schlecht geht, weil die dann dieses Gefühl haben, ja, weil dann fühlen sich ja dann auch besser.
Sie fühlen sich gebraucht.
Ja, die sind gebraucht. Und wenn demjenigen besser geht, dann werden die böse und sagen, ach, jetzt hast du mich nicht mehr nötig, jetzt geht's dir ja wieder gut, ne?
Ja.
Also du merkst schon, das ist insgesamt, wow.
Aber generell müssen wir sagen, in Zeiten, in denen es einem schlecht geht, braucht man Freunde natürlich besonders. Du hast diese Zeiten ja erlebt, du hast ja auch gesundheitliche Probleme gehabt mit 28 Gehirnschlag, ich glaube ein Jahr später oder so, zweiter Gehirnschlag mit Herzinfarkt. Also du warst ja ganz unten mit auch, was weiß ich, Schulden aufgebaut und so weiter und so fort. Wer oder welcher Satz von einer Person hat dir besonders geholfen in der Zeit?
Das war in einem Reha-Zentrum. Das waren alte Herrschaften wieder.
Aber lustig, du weißt sofort, wer das ist oder was das sein könnte.
Ja. Ja. Die haben mir erzählt von ihrem Leben und die haben mich gefragt, wovon ich träume. Und da habe ich erzählt, wovon ich träume. Und das hat aber unmöglich. Und dann haben die gesagt, ja, nee, tun, tu es einfach. Und wenn du das tust, dann passiert auch was. Weißt du, der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Du kannst natürlich auch sitzen bleiben und sagen, nee, also dann ist es zu weit, da gehe ich gar nicht erst los. Ja, wenn du nicht losgehst, kommst du nicht an. Ja, und das war immer wichtig für mich.
Hast du noch Kontakt gehalten zu den beiden Herrschaften von damals, die dich ja schon geprägt haben, muss man sagen, in einer schlimmen Phase?
Ja, die sind schon tot.
Mittlerweile. Ja, aber okay. Ne? Aber ihr hattet noch Kontakt danach mal. Hattet ihr noch schon.
Die haben mir auch noch mal geschrieben, weil die kriegen dann so nach und nach alles mit. Und das war schon wertvoll.
War das Wende für dich? Eine Wende in deinem Leben?
Ja.
Das heißt, die nächsten 6 Monate, nachdem du raus warst aus der Reha, was hast du anders gemacht?
Alles. Ich habe nichts mehr in Frage gestellt. Ich hatte keine Angst mehr. Ja, weil es gibt ja Menschen, die haben vor allem Angst und sehen sofort nur noch diese Problemwände
ja.
und die Hürden. Und ich habe gesagt, nee, ich fange jetzt an, ich mache das.
Ja, und was hast du gemacht?
Ja, ich habe zum Beispiel diese uralte Halle spontan angemietet, hatte aber noch nicht mal Geld für die erste Monatsmiete. Aber ich habe direkt einen Pachtvertrag über 10 Jahre gemacht. Ich denke, wenn das gut wird, wird der nachher teurer. Ja, ich hatte kein Geld zum Ausbau. Ich wog damals 96 Kilo durch Medikamente, war linksseitig gelähmt, alles drum und dran. Und da habe ich angefangen zu bauen und zu machen und zu tun. Und da passierte was traumhaft Schönes. Und die Menschen finde ich nicht mehr, weil ich habe keine Namen. Es kamen damals wildfremde Menschen an. Ich vergesse einen nie. Ich weiß nur, dass der Hühner gezüchtet hat in der Raum Aachen. Der kam mit einem Jaguar E-Type an, E-Type, zog sich den Blaumann an und hat gesagt, hallo, ich weiß nicht mehr den Namen. Ich habe mir gedacht, ich helfe dir heute mal einen Tag, was soll ich tun? Da hat den ganzen Tag mit mir gearbeitet und habe ihn abends gefragt, ich sage, sag mal, wer bist du, warum? Und er sagt, du, ich habe von dir gehört, ich finde das gut und deswegen wollte ich dir mal einen Tag schenken und war wieder weg. So, wenn du was möchtest, du musst es ja nur tun. Das ja. ist das. So, und wenn du mal jemand einfach nur in den Arm nimmst, hast du was getan. Ja.
Ach, das ist ja toll. Das ist das, wo die Oldi-Theke dann raus wurde?
Ja, genau.
Das war das, wo
ja.
du dann dein
ja.
Restaurant aufgemacht hast.
Ja, wenn mein Sohn im gleichen Alter jetzt angekommen wäre und hätte seinen sicheren Job aufs Spiel gesetzt für eine alte Scheune, die ein Schrottplatz war, zu mieten und da ein Lokal, mit dem wäre ich so lange spazieren gegangen wie nötig, bis der wieder klar wird im Kopf. Das war ja Irrsinn. Ich weiß ja nicht, ob das heute nochmal gehen würde, aber ich habe es einfach getan. Und da drin habe ich ja auch wahnsinnig viel Menschen kennengelernt, unheimlich liebenswürdige Menschen, wo sich aber auch erst über die Jahrzehnte rausstellte, wer war jetzt nur da, weil da Chicky war, da zu sein und war wahnsinnig nett. Und in die Menschen habe ich sogar viele investiert, weil die so nett waren. Und andere Menschen, die ich gar nicht wahrgenommen habe, wo sich nachher rausstellte, als ich dann aufhörte, die vor mir standen, haben geweint, dass ich aufhöre. Aber nicht aus dem Grund, dass sie sagen, wo sollen wir denn jetzt noch hingehen? Das waren die anderen.
Das,
ja,
das
also anderen. Ich habe schon einen unfassbaren Reichtum an Menschen und Gefühlen bekommen.
War dein Freund Peter,
ja.
den du bewundert hast, schon immer von Anfang noch. An, immer noch. Also die Freundschaft hält.
Ja. Ne?
Da reden wir mal über einen deiner Freunde, die ja. dich dein ganzes Leben lang begleitet haben.
Ja.
Der Peter, den hast du bewundert, weil er ein Motorrad hatte, was du auch haben wolltest, aber das war noch außer Reichweite.
Alles war außer Reichweite, ja. Peter wohnt 2 Häuser weiter wie wir.
Ja.
Und ich kann dir gar nicht sagen, was Peter an mir gefunden hat. Ich weiß es nicht, weil ich war ja 2 Jahre jünger. Weißt du, und zwischen 16 und 14 oder 12 und 14, das sind ja Welten.
Ja.
Das ist ja, mein Gott, das eine sind Kinder und du fühlst dich ja als Erwachsener, als Jugendlicher. Du bist ja eine ganz andere Welt. Was willst du mit so einem... So, aber irgendwie war der immer trotz allem nett zu mir und das war alles gut. Und als er 16 wurde und sein erstes Moped bekam und ich 14 war, da habe ich vor dem Moped gestanden und gedacht, boah,
ja.
boah. Und der war aber nett, der hat aber jetzt nicht da, weil es gibt ja so Typen, die sagen dann, ja Junge, geh mal auf Seite, lass mich auf meine Maschine, ja, oder genieß nur die Bewunderung. Nee, der war gut zu mir, der hat mich immer aufgenommen. Auch in seinem Freundeskreis, die fuhren ja alle dann diese Mopeds und ich kam im Fahrrädchen an. Und trotzdem durfte ich dazugehören. Ich musste dafür aber nichts tun. Da wurde also nichts erwartet. Die haben mich auch nicht verarscht. Sondern das war so, als wenn ich auf einem Level bin, aber ich hatte halt auch nicht so ein Moped. Natürlich kamen dann auch irgendwann die Dinge, dass er nicht mehr so viel Spaß an dem Moped hatte, so 1,5 Jahre später. Dann durfte ich das Moped putzen und dann durfte ich es auch fahren ohne Führerschein. Dann bekam ich auch meine ersten 6 Punkte in Flensburg, weil sie mich erwischt haben mit dem Ding. Aber als ich dann endlich auch ein Moped hatte, hatte der eine Riesenmaschine. Eine Z900, mein Gott, im Himmel war die groß. Ich dachte, Jesus, und für mich das schönste Motorrad der Welt in dem Moment.
Ja.
Und ich kam mit einem kleinen Mopedchen an.
Okay.
Aber diese Freundschaft, die war jetzt nie so tief, dass wir über tiefgreifende persönliche oder private Dinge erzählt haben. Aber die war immer geprägt von gegenseitigem Respekt. Und sie hat nie irgendwas verlangt. Peter hätte nie gesagt, du hast dich aber lange nicht gemeldet, weil ich ja schon dann als Koch arbeiten musste. Wenn ich kam, war ich da, dann war gut. Dann haben wir gelacht, wir haben erzählt. Der hat auch nie gesagt, mach mal, tu mal, was hätte ich ihm geben können. Ich habe aber auch nie gesagt, Peter, nimm mich mit oder mach dieses, jenes, das. Das war so ganz schwer zu erklären, wie man es selten findet, so als wenn er der ältere Bruder ist, der gut zu dir ist, aber nie runterguckt. Ich war immer eine Ebene. Genau bis heute. Ich habe immer mal wieder das Bedürfnis, dann fahre ich da vorbei. Der wohnt ja immer noch da, wo wir groß wohnen.
Was macht der heute mittlerweile?
Der ist mittlerweile Rentner, der ist in Vorruhestand.
Okay. Was hat er gemacht im Leben?
Der war beim Bayerwerk, war der Schlosser, hat eine tolle Familie, tolle Söhne, tolle Frau.
Tolle Motorräder immer noch.
Ja, er hat sich tatsächlich so nach und nach all die Motorräder auch mal wieder zurückgekauft, die er mal hatte. Und die stehen alle da. Aber er ist auf der einen Seite so ein Macher auch und fleißig. Und ich mochte ihn immer sehr, sehr gerne. Mag ihn immer noch sehr, sehr gerne. Ja.
Und dieses Motorrad, von dem du geträumt hattest, was du dir dann auch gekauft hast.
Ja.
Du hast dir die gleiche Maschine gekauft, wie der Peter dann damals.
Ja.
Diese Maschine hast du Jahrzehnte später ihm geschenkt.
Ja, genau.
Warum?
Ich hatte lange von Peter nichts gehört, weil ich wohnte in Baden-Württemberg und.
Aber das ist auch Freundschaft.
Ja.
Man muss sich nicht permanent melden.
Man muss nicht
voneinander hören.
Nein. Ne? Weil das ist ja ein ganz tiefes Gefühl. Und der eine weiß dann automatisch von dem anderen, es passt jetzt nicht. Das ist nichts gegen die Person. Das ist nichts gegen die Freundschaft. Der Lebensmodell ist gerade anders.
Ja, das verstehen viele nicht.
Ja, finde ich sehr traurig. Na? Ja, das ist nicht Besitz ergreifen, es verlangt einfach nichts.
Ja.
Und ich kriegte auf einmal von ihm ein kleines Briefchen im Briefkasten. Hallo Horst, habe zwei Kisten Bier entdeckt, die sind seit ein paar Jahren abgelaufen, die wollte ich mit ein paar alten Kumpels leer trinken. Wenn du möchtest, komm vorbei.
Ja.
Und da habe ich noch für meine Frau gesagt, Mensch, ich habe so lange von Peter nichts gehört. Ich würde ja gerne hingehen. Hatte aber mittlerweile schon auch viele negative Erfahrungen gemacht in meinem Leben und war jetzt am Überlegen, lädt er mich jetzt ein, weil ich der Horst bin von früher?
Ja.
Oder lädt er mich ein, weil ich jetzt der Fernsehonkel bin und seinen Kumpels zeigen will, mit dem bin ich gut?
Klar.
Da ich aber dieses Moped hatte, was er mal hatte, wo ich damals so verrückt nach war, habe ich die in meinen Bus eingepackt und habe für meine Frau gesagt, pass auf, wenn das ein richtig schöner Abend ist, so wie früher, dann schenke ich ihm nachher das Moped, weil ich wusste, er sucht so eine wieder. Und wenn nicht, weiß er ja nicht, dass sie dabei war. Da bin ich auch früh zu Hause.
Ja.
Und es war ein Abend so, als wenn die Zeit stehen geblieben wäre, Jahrzehnte früher. Es war von der ersten Sekunde an alles wie früher. Es war wahnsinnig. Wir haben Blödsinn gemacht, wir haben gelacht. Es gab keinen vernünftigen Geradeaussatz. Nur Spaß und wunderbar. Und als dann Feierabend war, also ich sagte, du, ich fahre dann jetzt, Peter, kannst du noch kurz mit runterkommen? Dann habe ich das aber auch ganz schnell gemacht, weil Schenken ist was ganz Schwieriges.
Ja.
Schenken ist, da kannst du ein eigenes Buch drüber schreiben, weil der schenkt, darf keine Erwartungen vom Beschenkten haben.
Ja, und der Beschenkte idealerweise keinen Druck. Ich finde es manchmal unangenehm, ein Geschenk aufzumachen und dann gucken alle Augen auf einen.
Genau.
Oder?
Und ich wollte ihn auch nicht in diese missliche Lage bringen, dass er, wenn er sowas bekommt, dann da steht und denkt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt weinen? Soll ich in den Arm nehmen? Was soll ich machen? Ja, da musste schnell gehen.
Ja.
Und deswegen bin ich mit ihm runter. Ich sage, Peter, ich sage, du weißt, du suchst dieses Moped. Die habe ich hier bei, die wollte ich dir schenken. Helf mir kurz ausladen, ich muss los. Dann haben wir die ausgeladen, hingestellt. Ich sage, Peter, wir hören uns. Dann bin ich gefahren.
Okay.
Weil ich wollte nicht, dass er da jetzt in eine Situation gerät, wo er nicht weiß, was soll ich jetzt machen.
Aber er hat sich gemeldet dann.
Ja, klar.
Ein paar Tage danach.
Ja, und
hat er angenommen?
Ja, hat sie angenommen. Okay. Er bewahrt sie nach wie vor wie den Heiligen Gral auf. Alles gut. Und das war auch genau richtig. In dem Moment war das richtig. Weil das war ein tiefes Bedürfnis von mir.
Mhm.
Ich habe mir das gleiche Moped nochmal besorgt. Ja, muss ja. Ne? Sonst ist ja meine Geschichte auch kaputt. Ne?
Naja, nee, aber das darf er jetzt nicht hören, weil dadurch wird das Geschenk schon wieder weniger
nein,
wert.
Nein, die wird nicht weniger wert. Nein, das ist schon richtig so. Aber das war einfach schön. So, und wir telefonieren immer wieder mal oder wir laufen so einen Weg oder kommt man mit dem Fahrrad vorbei. Jetzt wohnen wir ja wieder relativ in der Nähe. Aber auch alles, jeder sein Leben noch.
Weißt du, welche Geschichte aus diesem Buch wirklich krass war? Das war die Geschichte mit Achim. ganz junge Jahre, ihr beiden zusammen mit Rädern auf dem Schrottplatz und so weiter. Ja. Der Junge immer nur Mist gebaut. Du hast ihn auch ein bisschen bewundert dafür, weil er sich so benommen hat, wie man sich selber eben nicht getraut hat. Ja. Und da kommt diese Patex-Geschichte.
Ja.
Also erstmal, Patex ist für mich ein totales Teufelszeug.
Ja.
Aber ihr habt mit Patex erstmal gespielt und habt euch Patex-Tropfen auf die Zunge gemacht.
Ja, eher aus Versehen.
Ach so.
Jetzt war wirklich aus Versehen. Weißt du, du hast mit Patex mal gebastelt und hast ein bisschen Patex auf dem Finger und das ging nicht ab und hast deinen Mund getan und dann prickelte das so schön auf der Zunge. Und wenn du ein bisschen mehr genommen hast, war das wie Kaugummi. Da hast du darauf rumgekaut. So, und das vergesse ich nie. Das war im Erdkundeunterricht. Und er sitzt da. Ich muss ihm aufpassen, dass er seinen richtigen Namen nicht sagt. Sitzt da und...
Wieso? Er heißt doch Achim.
Ja, er heißt Achim. So, kriegt ein bisschen mehr auf den Finger. Und das sieht der Lehrer. Und das war ein Drecksack. Und der kommt dann von hinten an, nimmt die Tube Patex, ist kein Witz, und presst sie ihm in den Mund. Und sagt so... Ja, heute heutzutage wird er im Gefängnis für den Rest seines Lebens, ja. Damals, ja, Achim hat gespuckt wie Hölle. Er hat es auch nie wieder gemacht, der war geheilt. Aber es war auch sehr schockierend für uns alle. Ne?
Die Beziehung zu Achim war dann aber irgendwann mal auf Eis gelegt. Und ihr habt dann aber nochmal im gleichen Haus gewohnt.
Ja,
rein
genau.
Zufällig.
Das war wirklich zufällig.
Oder ist er dir nachgezogen?
Nee, in der ersten Ehe. Nee, er wohnte schon da. Und ich bekam die Möglichkeit, in dem Haus die zweite Wohnung zu kriegen. Und da habe ich mich riesig gefreut. Und er am Anfang auch. Und dann habe ich gedacht, boah, wie irre ist das? Zwei der besten Schulkameraden wieder zusammen. Aber seine Frau war etwas schwieriger und das funktionierte alles nicht. Und deswegen verlief das komplett auseinander. Aber ich kann jetzt hier und heute sagen, vor 3 Wochen kam auf einmal jemand mit dem Motorrad angefahren bei mir zu Hause. Und das war aber nicht Achim, sondern sagte, Mensch, Horst, sagt er, sind wir ja alle in einem komischen Alter. Und ich habe zu Hause gesessen und habe meine Liste aufgemacht. Wen mag ich, wen mochte ich, wen will ich wiedersehen? Ja. Das waren nicht viele, aber du warst dabei. Deswegen habe ich gedacht, ich fahre jetzt so oft bei dir hier vorbei, bis ich dich irgendwann mal treffe. Da haben wir zwei Stunden erzählt. Und er war auch ein Nachbarsjunge von Achim und auch mit ihm befreundet. Und dann haben wir natürlich auch angefangen, über ihn zu reden. Ich sage, ich habe nie wieder was gehört, gesehen und. Er sagte, ach du, das ist alles. Und jetzt in Kürze werden wir uns treffen alle.
Ja.
Ja, das heißt also...
Mit Achim.
Alle Mann zusammen. Ich habe dann gesagt, ich sage, frag ihn mal. Ich weiß ja nicht, ob er mich überhaupt noch kennt oder sehen will oder wie auch immer. Und dann hat er mir geschrieben und sagte, du, freuen sich alle wahnsinnig. Und die haben noch uralte Fotos von der Kindheit und von der Jugend. Die wollten sie alle mitbringen. Und wir werden uns jetzt in Kürze treffen und werden mal einen netten Abend machen und über frühere Dinge erzählen.
Gibt es denn Menschen, bei denen du so angeeckt bist, dass die nicht gut auf dich zu sprechen sind?
Mit Sicherheit.
Ja, man kann sich das ja nicht so vorstellen, weil du wirkst ja sehr pflegeleicht, es sei denn, man kommt zu spät bei dir. Ja.
Ja. Ansonsten. Aber beim ersten Mal, wenn die Ausrede noch verdammt gut ist.
Das wird ja auch in der Schule manchmal akzeptiert. Wenn die Ausrede gut war, dann sagt man selbst.
Dann sagt man Respekt für diese Ausrede.
Respekt, wer sich selber ausdenkt.
Ja. Nein, bei mir dauert es sehr, sehr lange, bis ich jemand mal wirklich nicht mehr mag. Ich habe mir mal irgendwann die Faust, ich sag mal, ich gebe eigentlich fast jedem dreimal die Chance, aber dann ist auch für immer und ewig vorbei. Aber es gibt auch Menschen, wo ich Freundschaft falsch verstanden habe. Wo ich mich, was einem aber auch erst bewusst wird mit den Jahrzehnten des Nachdenkens, wo ich wahrscheinlich die Schwelle übertreten habe dessen, was ein Freund darf oder nicht darf.
Wann war das der Fall?
Ne?
Zum Beispiel?
Wenn du einen Freund hast, der ist mit seiner Frau, du mit deiner Frau, alles ist super und du bekommst dann auf einmal mit, dass er mit einer anderen Frau und, wo du dich dann da einmischst. Ja, ich glaube, es gibt Dinge, da darfst du eine Aussage treffen, wenn du gefragt wirst.
Mhm.
Du darfst vielleicht unter 4 Augen eventuell mal etwas nachfragen, aber mehr auch nicht.
Und das ist eine Situation, in der stecken viele Menschen.
Ja.
Denn es wird ja wirklich viel fremdgegangen.
Ja.
Ausgerechnet Cornelia Funke, Kinderbuchautorin, Jugendbuchautorin,
ja.
Die hat mir erzählt, ja, in Frankreich gehört das schon zum guten Ton, dass man auch mal fremd geht. Also in Italien genauso, aber in Frankreich.
Ach,
also stimmt was mit dir nicht, wenn du nicht fremd gehst. Aus Italien habe ich es selber erlebt, dass man damit viel offener umgeht. Ja, mein Mann hat gerade eine Affäre, hat sie selbst halt auch eine Affäre. Nur für mich als Deutschen war das erstmal total ungewohnt.
Ja.
Und in dieser Zwickmühle stecken viele.
Ja.
Ich weiß ja, dass der von der Frau betrogen wird.
Ja, ja.
Sag ich ihm das jetzt oder nicht? Ich würde mal die Klappe halten.
Ja, ja, weißt du, egal was du tust, du hängst ja sowieso in der Scheiße. Wenn es nachher rauskommt, dann heißt es, ach, und du hast es gewusst und hast mir nie was gesagt.
Genau so.
So, sagst du was? Du hast meine Ehe zerstört, weil die zwei sind jetzt wieder zusammen. Gott, weißt du, was ich meine? So,
ja.
Also egal was du machst, du bist auf jeden Fall
egal. Du kannst nur verlieren. Am besten keine Freunde haben, da passiert sowas nicht.
Ja, oder aber du tust so, als wenn du komplett blind bist und sagst, ach nee, also deine Cousine ist sehr nett. Ja, was weiß ich was. Darüber ist halt meine Freundschaft zerbrochen. Ich glaube auch unwieder.
Okay.
So, und das ist ja der Unterschied. Weißt du, man kann einen Freund oder eine Freundin verlieren. Die kannst du aber wiederfinden.
Du?
Ja, wie jetzt mit Achim wahrscheinlich.
Ach so, ja, okay. Ah, ja, okay.
Weißt du,
die war auch verloren. Stimmt, ja, die war so ein bisschen.
Freundschaften verlieren.
Mhm, ja, richtig.
Durch Lebensumstände, weißt du, da kannst du sie verlieren.
Ja.
Aber was du verlierst, kannst du wiederfinden. Mhm. Was aber zerbrochen ist, kannst du vielleicht kleben, aber es bleibt immer eine Narbe.
Ja.
Und die wirst du immer sehen. Das ist genauso wie ein Mensch dich unendlich verletzen kann. Jede Wunde kann heilen, aber diese Narbe, die wird bleiben und die wird dich immer wieder genau daran erinnern. Und das ist auch schwierig.
Außer, wenn die Freundschaft mit Achim zerbrochen wäre. Die hättest du mit Patex kleben können.
Die hätte ich mit Patex kleben können.
Aber wirklich nur bei Achim.
Nur bei Achim, ja, genau. Stimmt.
Nur bei Achim. Ja. Horst, wir Menschen sind so wahnsinnig gut darin zu assoziieren. Das unterscheidet uns von allen anderen Wesen in dieser Welt. Und das Erstaunliche ist, es gibt kein Wort, es gibt keinen Begriff, zu dem wir nicht sofort ein Bild haben, das sich auf unser eigenes Leben bezieht. Ich habe für dich ein, zwei kleine Begriffe.
Ja.
Und der erste ist ganz einfach Segelboot.
Ach, da muss ich jetzt ernsthaft überlegen.
Oh, das ist interessant.
Ja.
Ach, guck mal. Ja, es kann ja Selbsterlebtes sein.
Ja.
Aber wirklich interessant, Segelboot.
Ja.
Also
wir haben nur einen ganz, ganz lieben Freund, der hat ein wunderschönes Segelschiff in der Schweiz liegen, aber ich war noch nie drauf, weil ich bin kein Freund vom Segeln.
Ja.
Weißt du, ich sehe die schön, gerne. Ja. Ich mag sogar Bilder mehr mit.
Ja.
Aber ich hätte nie Bock, damit zu fahren.
Warum nicht?
Ich habe keine Ahnung. Wasser ist auch nicht so wirklich mein Element.
Kannst du schwimmen?
Ja, ich kann mich retten. Aber auch nicht lange Strecke.
Okay. Aber das erklärt ja schon einiges wieder.
Ja. Also Wasser ist, weißt du, das liegt auch schon wieder in der Kindheit. Mein Vater hat mir versucht, Schwimmen beizubringen, wie das früher üblich war. Am Beckenrand reingeschmissen, komm raus, wenn du schwimmen kannst. So. Das hat mich aber geprägt und seit der Zeit finde ich das mit dem Wasser, also ich kriege das irgendwie geregelt. Mir tut danach aber alles weh, weil ich kämpfe nur mit dem Wasser. Ich glaube immer noch nicht, dass ich mich tragen kann. Und meine Frau, die ist da ganz anders. In Kroatien ist die raus zum Schwimmen am Meer. Da war die 2 Stunden weg. Kein Witz, die war 2 Stunden am Schwimmen. Das war für die wie spazieren gehen. Ich habe es geschafft, 10 Meter bis zur Boje, habe mich dann 2 Stunden auf die Boje gesetzt, um mich auszuruhen. Und das Ufer wurde immer weiter weg. Ist kein Witz. Ich habe gedacht, da komme ich nie wieder an. Das ist für mich, also und Segelboot fahren oder sowas. Ach ja, nee, also.
Aber ist das nicht herrlich? Durch diesen einen Begriff, was plötzlich schon wieder rausgeholt wurde von da unten. Ist auch wieder fasziniert, oder? Okay, der andere Begriff, auch was ganz Allgemeines. Ball.
Ja, ich bin Balllegastheniker.
Okay.
Also mir kannst du einen Ball zuwerfen, egal aus welcher Entfernung, ich schwöre dir, ich greife daneben. Ich war nie ein Ballspieler. Wenn die anderen zum Bolzplatz gingen, habe ich am Fahrrad rumgeschraubt. Ich habe nie richtig Fußball gespielt. Federball, ja, aber das war ja auch kein richtiger Ball. Mhm, Tennis, stimmt. Das geht auch nicht. Ja. Also ich war nie ein Ballmensch. Wenn ich überlege, bei mir am Set selbst, die Kameraleute zwischendurch, mal haben die so einen kleinen Flummi. Ja, dann schmeißen sie sich den zu und die machen sich immer einen Riesenspaß draus, mir den zuzuwerfen und gucken, wie ich daneben patsche. Ja, das ist, also eins ist, womit ich gerne Ball spiele, ist mit unserem Hund.
Guck mal.
Der liebt Bälle.
Der bringt sie, sonst hast du auch keine Ruhe. Das ist reine Überlebenstaktik.
Ja, stimmt.
Bei dir. Gegenstände können auch unsere Freunde sein. Auch ein Satz aus deinem Buch.
Ja.
Zeit für Freundschaft.
Ja.
Welcher Gegenstand ist so eine Art Freund für dich? Oder kann es zumindest sein, ohne dass wir es jetzt überbewerten?
Ja. Ohne dass jetzt ein Psychologe sagt, oh, ich muss mit dem Mann einen Termin machen.
Ja, oder ohne dass du den Eiffelturm heiraten möchtest. Es gibt ja eine Frau, ne? Kennst du die?
Ja,
die hat den Eiffelturm geheiratet oder in Schweden, glaube ich.
Es gibt aber auch Leute, die.
Also Objektophilie, das Wort dafür, genau.
Ja, das ist ein schönes Wort, aber ich muss gar nicht sagen, wie sagt man bei uns im Land, ist zu heiß getoastet. Nein, also bei mir sind zwei Dinge, die ich also wirklich schon so sehr liebe, dass ich sage, damit bin ich auch befreundet. Das ist tatsächlich die Taschenuhr von Vater.
Die Taschenuhr.
Okay. Ja, ganz billiges Ding. Mhm. Ich kann mich noch heute an das Gespräch von Mama und Papa erinnern, als sie die gekauft haben. Weil Vater brauchte eine Uhr für auf der Arbeit. Er hatte keine gute Uhr oder sowas. Da hatten die kein Geld für und auch keine Ambitionen. Und dann waren die im Kaufhof, glaube ich, und haben da eine Taschenuhr gekauft für 10 Mark. Und da haben die so viel Blödsinn mitgemacht, was die wertvoll wäre und. Und die habe ich natürlich geerbt und die ist für mich die teuerste Taschenuhr der Welt. So. Und wenn ich die in der Hand habe, dann habe ich Papas Hand in der Hand. Mhm. Das ist ein Freund, das ist schön. Ja, und mein erstes Mopedchen. Ja, weil das war ja eigentlich eine Enttäuschung, weil ich hätte ja gerne eine ganz andere gehabt. Die war aber viel zu teuer, das war für meine Eltern nicht machbar. Die zweite, die wir bestellt hatten, kam nicht und das war dann die dritte Wahl. Aber mit der habe ich halt zwei wunderbare Jahre verlebt und die habe ich auch wieder und habe mir die auch wieder beim gleichen Händler wie vor 50 Jahren damals geholt. Der hat mir die restauriert und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber und damit verbindet mich sehr viel. Deswegen begleiten die mich im Leben.
Wie groß ist dein Fuhrpark?
Ja, jetzt sagen immer alle, hoch, sag das nicht, du kennst ja Neid- und Missgunstgesellschaft, ist ja alles schwierig.
Aber man erwartet bei dir, glaube ich, so 10 bis 15.
Ja, das kommt schon dann hin.
Kommt schon hin.
Also ich sage immer so, für mich ist es immer so, es ist viel zu wenig, ich habe noch viel mehr Träume. Und meine Frau sagt, das ist immer generell viel zu viel.
PS-Träume.
Ja.
Ja, okay.
So, und
aber entschuldige,
ich bin motorradkrank und autosüchtig oder motorradsüchtig und autokrank. Ich kann nicht dafür, das war unsere Generation. Also.
Aber wenn du deine Frau nicht hättest, dann würdest du dir das schon längst alles leisten. Wenn die nicht ständig mit dem mahnenden Finger neben dir stünde. Horst, wann willst du das alles fahren?
Ja, das sind so Sachen. Ne? Alles Ballast. Ja, jetzt sage ich auf der anderen Seite, ohne sie wäre ich ja gar nicht in die Lage gekommen, das alles zu haben.
Ist das so?
Ja, guck mal, wir sind zusammengekommen, das ist ja auch schön. In einer Zeit, wo ich nichts hatte, außer große Verpflichtungen, wahnsinnig viel Arbeit und ganz viel Träume. Da gab es die Oldithek schon, ich habe rund um die Uhr malocht, hatte aber auch verdammt viele Verpflichtungen. So, da war also Fernseh, ach Gott im Himmel, also ich hatte eins, aber da reinzukommen, da hat noch nicht mal jemand drüber nachgedacht. Wer war denn aus dem Dorf jemals im Fernsehen?
Ja.
Ja? Oder berühmt werden. Womit denn? Als Koch, der in einem Kohleofen Pfannkuchen backt? Mit Sicherheit nicht. So, das heißt also, da war noch alles Utopie. So, in der Zeit sind wir ja zusammengekommen. Trotzdem habe ich in der Zeit auch immer schon mal Mopeds oder Motorräder und Autos gehabt, die ich mir vielleicht gar nicht leisten konnte. Aber kurz gehabt, wieder weggegeben. Aber die Liebe war immer schon da. Jetzt könnte man heute natürlich leicht sagen, ja, wenn die Frau nicht wäre, dann würde er wahrscheinlich die ganze Kohle dafür für einen Arsch hauen, für Autos und Motorräder. Ja, ich weiß aber nicht, vielleicht wäre ich dann aber auch wieder unglücklich, ich weiß es nicht.
Ja, nee, braucht schon eine ordnende Hand.
Ja, ja, manchmal ist gut, dass so ist, wie es ist.
Ne? Ja. Du hast ja einen Kumpel, der ist Millionär und er hat auch lauter Sportwagen und die Geschichte fand ich so unglaublich goldig fast schon. Der hat nur rote und gelbe Sportwagen.
Nur rote.
Nur rote sogar. Rote, ja. Wie komme ich auf die gelben? Nur rote. Okay.
Weil in den Wappen was Gelbes ist.
Okay. Ja. Auf jeden Fall, du hast ihn gefragt, warum er nur rote Autos hat.
Genau.
Und was hat er gesagt?
Weil all seine Freunde, das sind normale Leute. Er ist sehr, sehr wohlhabend. Und die ganz normalen Leute, sagt er, Horst, ganz ehrlich, sagt er, wenn die wüssten, wie viel ich habe, das würden die nicht verstehen, sagt er. Die gucken immer nur alle Kütte mit dem Ruderauto. Sagt er, für die ist das immer das gleiche Auto. Deswegen hat er alle in Rot. Und der hat, glaube ich, 40.
Ja, ja. Also, jetzt wissen es auch die anderen.
Ja. Ne?
Jetzt wissen Sie.
Wir haben ja keinen Namen gesagt. Alles gut.
nein, das haben wir nicht. Ja, du hast gerade gesagt, hey, vom Dorf bei uns, wie kommt denn so einer ins Fernsehen?
Ja.
Ich will ganz kurz nur noch mal fragen, ging das von dir aus? Bist
Nein.
du aktiv geworden? Nein. Also
Nein.
Man hat dich gesucht, man hat dich gefunden.
Gefunden, ja. Okay. Also ganz ehrlich, ich hätte noch nicht mal gewusst, wo ich hatte gar keine Intention. Ja, also tu mir gefallen, wie bin ich aufgewachsen? Hauptschüler, ja, normale Kochlehre, und dann gehst du in der Fabrik arbeiten, dann bist du krank, dann fängst du ohne ein Pfennig Geld an, aus der alten Scheune einen Laden zu basteln, und da ist doch noch nicht mal Zeit, drüber nachzudenken, dass du ins Fernsehen willst. So. Da kamen halt die verrücktesten Leute in den Laden, und die fanden das alle total irre, was ich da mache, und das waren tolle Leute, und ich habe ja immer alle geduzt, ich wusste auch nie, wer was ist. Ja, ich habe auch die berühmtesten nicht erkannt, davon abgesehen. Und dann kam der Anruf, das vergesse ich nie. Hallo, mein Name ist Olaf Lübcke, ich bin vom WDR in Düsseldorf. Du kennst mich jetzt nicht, das weiß ich, aber ich war schon oft bei dir essen. Und ich habe da eine Idee, ich würde gerne mit dir eine Kochsendung machen.
Okay.
Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein Kumpel, der mich verarscht. Und habe gesagt, ja, Dung, ja, dann sag mal Bescheid, wann willst du denn einen Film drehen? Da sagte er, ja, wann hast du denn Zeit? Ist ja nächste Woche Dienstag, da könnte ich mir frei machen. Ich sage, da habe ich den Laden zu. Ja, da kommen wir Dienstag vorbei. Da habe ich vergessen. Ich stand da Schnäuzer runter, Arbeitskittel an. Ich habe ja an dem zuen Tag immer malocht und umgebaut. Und auf einmal standen drei Autos vom WDR-Fernsehen vor der Türe. Und da kam der Olaf auf mich zu, den habe ich dann auch optisch erkannt. Und sagte, Horst, wie siehst du aus? Und so fing alles an.
Okay, und so blieb das dann auch, oder? Weißt du was? Behalt das Outfit so. Wirkt noch authentischer.
Wirkt noch authentischer.
Ist es nicht erstaunlich, dass die Sendung Bares für Rares natürlich immer noch weiter und weiter geht, dass sie offensichtlich, wenn das ZDF diese Zahlen nicht gefälscht hat, gerade du, ist alles möglich in diesem Haifischbecken-Fernsehen.
Also
wem erzähle ich das? Nein, aber dass ihr wirklich einen unglaublichen Zuspruch bei jungen Leuten, reden wir von 14 bis 49, diese so wichtige Zielgruppe habt.
Ja.
Wie lässt sich das erklären, bitte?
Ich weiß es nicht. Wir reden ja viel drüber. Hm. Weißt du, wenn du auf einmal siehst, dass du die doppelte Anzahl hast wie RTL, Sat.1, ProSieben, wo die ja für töten würden, und dann mit so einer komischen Sendung.
Ja.
Und da diskutieren wir häufig drüber, warum ist das so, was mögen die da dran? Dann triffst du junge Menschen und die kennen mich ja alle, die kommen mir auch angerannt und sagen, ey, boah, Alter, cool, darf ich ein Foto haben? Ja, finden die sensationell. Ich mag die. Es sind Situationen, und seitdem wir halt auch YouTube, TikTok und was weiß ich was alles Mögliche machen, sind wir auf einmal in den Fokus gekommen und sind für die so außergewöhnlich, so crazy, so verrückt und so. Guck mal, was zum Beispiel in Deutschland kaum jemand weiß, wir laufen in Los Angeles in der Highschool im Deutschunterricht. Bares für Rares.
Witzig.
Ja, da hatten wir schon eine Live-Schalte mit.
Da
haben wir auch nachgefragt, warum. Und da gab es ganz klare Aussagen. Deutsche Sprache, Dialekte, Umgang mit Menschen.
Oh Gott.
So, und da habe ich mir gedacht, guck mal an, es war ja nie gedacht, dass wir ein Lehrprogramm machen. Es ist ja nach wie vor eine Unterhaltungssendung. Mhm. Natürlich mit Infothemen, ja, mit den Dingen, die man lernen kann, aber nicht muss.
Mhm.
Ja, mir ist ja auch vollkommen bewusst, wenn jemand kommt und hat da eine alte Vase, was interessiert den, wer die Vase gemacht hat? Der will eigentlich nur wissen, was kriege ich dafür?
Ja.
Ja, also der hört sich zwangsweise die Expertise an. Die Expertise bekommt er aber, damit er besser verhandeln kann und weiß, was er da hat. Damit hast du das Handwerkszeug zum Verhandeln. Und dann halt die verrückten Händler, die wirklich von ihrem Geld einkaufen müssen und nicht wissen, was kommt. Das finde ich großartig.
Ja,
großartig.
Was mich immer irritiert ist, warum brauchen die Händlerkarte? Die du immer so ganz demonstrativ, dass sie die Kamera gut einfängt.
Weil ich sie manchmal auch nicht gebe.
Das habe ich selten erlebt.
Ja, mache ich aber.
Okay. Ja, und was passiert dann, wenn man die nicht kriegt?
Die gehen dann.
Ach, die gehen dann tatsächlich.
Ja, die dürfen nicht in den Händler raus.
Ja, okay.
Nein, ursprünglich war es mal so angedacht, weißt du, wenn du so eine Sendung konzipierst, die war ja mal relativ schnell auf einem Blatt Papier geschrieben. Meine Position war ja klar, ich nehme den Menschen die Angst, ich hole mir die Geschichte ab, es gibt tolle Sachen zu erzählen, ich vermittle und begleite das Gespräch mit der Expertise, damit der Experte sich auch nicht verrennt in Fremdwörter und der andere noch versteht. Und dann schicke ich die rüber.
Und die sind, ja, wenn du die rüberschickst, ja, eigentlich müssten wir denen irgendwas geben, damit die da rüberkommen. Und so kam mal die Händlerkarte. Ah, rein theoretisch könnte ich auch sagen, du, herzlichen Glückwunsch, jetzt rüber. Oder ich sage, du, tut mir leid, mit den Vorstellungen, tschüss. Könnten wir auch machen. Aber die war geboren und heute ist sie Kult, die gehört dazu.
Ja. Du hast ja auch Dinge zu Hause stehen. Was hast du dir in deinem Leben öfter eingeholt? Ein Schnupfen oder eine Expertise?
Ein Schnupfen. Ich habe nie eine Expertise vorher geholt.
Kein einziges Mal? Nee. Für irgendwas, was du zu Hause gehabt hast? Ich meine, du hast die Experten alle da. Ja. Da ist doch schnell mal gefragt. Du, sag mal.
Nee, heute ist es mittlerweile mal so, wenn du, keine Ahnung, irgendwas siehst, wo du mal nachfragst, du sag mal, was hältst du davon? Und weißt du, wenn du dir was gönnst, weil du daran Freude hast, ja, hinterfrag niemals den Wert. Weil der Wert könnte dir alles zerstören an Freude. Mhm. Weißt du, wenn ich als Sammler irgendwo ein tolles Buch finde, was ich liebe, was ich lange gesucht habe, und endlich kriege ich das Buch, ist mir das Buch in dem Moment das wert, was es kostet.
Ja.
Und ich freue mich. Ich freue mich nur über dieses Buch.
Ja.
Wenn dann aber einer meiner Experten ankäme und sagt, ach, du hast das Buch auch, die kriegst du übrigens für 10 Euro da und da, dann hätte ich ja keine Freude mehr an dem Buch. Deswegen frage ich gar nicht erst.
Ja.
Ich will es nicht wissen.
Ja. Ja, wir sind da, was Wert einer Sache angeht, immer sehr materialistisch orientiert. Mir hat es eine Finanzexpertin vor kurzem nämlich erst erklärt, wenn du einfach dich ausgeschlossen hast und musst jemanden Schlüsseldienst holen.
Ja.
Und es ist aber Heiligabend und du erwartest Gäste und drin ist vielleicht eine Gans im Ofen.
Ja.
Dann zahlst du 400 Euro und es ist dir wert. Eigentlich schimpfst du darüber, sagst, ey, der dreht einmal mit seinem komischen Schlüssel im Schloss rum und kriegt 400 Euro. Und dann sagt sie, nee, das ist Bullshit. Diese 400 Euro sind das, was es dir in dem Moment wert ist. Und das fand ich interessant. Das kann man natürlich auf viele Dinge im Leben
beziehen. Ja, da gibt es noch ein anderes Beispiel, was ich zum Beispiel vor kurzem wieder mal einem erklärt habe. Zufriedenheit. Ich sage, stell dir vor, dein Chef kommt an und sagt, pass mal auf, komm rein. Ich bin so zufrieden mit dir. Du kriegst jetzt 500 Euro jeden Monat mehr. Was machst du? Du gehst nach Hause, machst ja fast Champagner auf. Dein Chef, den vergötterst du. Der hat endlich erkannt, was du bist. Du hast einen wunderschönen Abend mit deiner Frau und denkst, mein Gott, was ein Glück, dass ich da geblieben bin. Jetzt kommst du am nächsten Tag auf der Arbeit und hörst in der Kantine aus Versehen, dass alle anderen 1000 mehr kriegen. Schon hast du deinen Chef, den du gestern noch geliebt hast.
Ja.
Du fühlst dich unter Wert eingekauft und alles ist scheiße.
Würde ich auch. Du auch?
Ja.
Ja,
aber manchmal ist es besser, einfach nicht zu wissen.
Na? Horst, ganz zum Schluss eine Runde noch. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Das war tatsächlich...
Du kannst auch gucken, also...
Ja?
Falls es, ja, klar.
Ja, warte mal. Ich hab's doch hier drin. Ja, hier habe ich's.
In der Tasche.
Genau.
In der Brusttasche der Olivenjacke. Früher war es der Parker, auf den du gestanden hast, und heute ist es auch
ist aber
eine Olivenjacke.
Eine schöne Jacke.
Ja, eine schöne.
Oh Gott. Wenn ich dir das zeige.
Du musst es auch nur beschreiben, wenn du magst.
Ja, ich habe das Rad von einem Auto fotografiert. Weil ich wissen musste, welche Reifengröße habe ich da drauf für Winterreifen. Früher hätte ich es mir aufgeschrieben.
Habe ich aber auch schon gemacht.
Ja,
habe ich auch schon gemacht.
Ja.
Wunderbar.
Und,
und was ist der letzte Song, den du auf deiner Playlist gehört hast, auf dem Phone?
Hier?
Ja.
Da höre ich tatsächlich immer Radio.
Oh.
Gut. Ja, ist kein Witz. Ich höre immer rein, wenn ich jetzt hier drauf tippe, auf Musik.
Also, ja.
So, komm, geh an.
Zum Beweis.
So, hier. Da steht hier, weil ich ja im Rheinland bin.
Ja,
wir. Also, WDR 4,
Rheinland. Ja, ja, richtig, genau.
Ne?
Ja,
so, cool. Und automatisch, wenn ich Richtung Süden fahre, geht es SWR rein.
Na klar.
Und wenn ich hier nach Norden fahre, geht NDR rein. Aber ich höre fast immer Radio.
Guck mal. Schön. Freut uns ja auch. Radio ist nicht tot zu kriegen.
Nein, ist nicht tot zu kriegen. Niemals nicht.
Ja. Horst, danke dir für diese schöne Begegnung wieder mal.
Ja, ich danke dir. Es war sehr angenehm.
Wir haben das Thema Freundschaft ein bisschen besprochen. Du hast geschrieben in dem Buch Zeit für Freundschaft.
Ja.
Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Horst Lichter, Dann danke für heute und bis die Tage wieder.
Bis die Tage wieder, ne? Mein Freund, wir lassen nicht so viel Zeit vergehen.
Ja, wir sind jetzt Freunde.
Ja, dann können wir uns so langsam gucken, dass wir uns in der Nähe eine Grabstelle suchen. Da machen ja die Fantastischen Vier, hast du gehört?
Nein.
Die haben sich ja gemeinsam eine Grabstätte gekauft.
Und wo liegt die? In Stuttgart. Aber der eine wohnt ja in Hamburg.
Nee,
die Smude wohnt ja in Hamburg.
Die wollen alle da angeblich zusammen da. Tja.
Ja.
Ich lasse mich mal überraschen, ob das stimmt. Ne?
Das haben ja nicht mal die Beatles gemacht. Also von daher.
Nee. Also ich möchte schon bei mir liegen.
Talk mit Thies.
Das war Horst Lichter. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.